Liebe Geschwister, wenn ich in der Bibel lese, dann lese ich da so ganz steile Sätze. Da heißt es zum Beispiel in 1. Timotheus 2, Gott will, dass alle Menschen errettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Wer will das eigentlich nicht, dass alle Menschen errettet werden? Ich meine, und zur Erkenntnis der Wahrheit werden. Das wäre doch das Paradies auf Erden, wenn das eintreten würde. Wenn Menschen sich in Liebe miteinander verbunden sind, wenn es keine Kriege mehr gibt, keine Konflikte, alles läuft partnerschaftlich, alles wird liebevoll gelöst, das wäre doch eine schöne Welt. Einige waren von uns diese Woche in der Stadt und haben Menschen eingeladen, damit sie eben dieses Ziel erkennen. Christus, der in dieser Welt unterwegs ist und die Liebe aufbaut. Wir werden demnächst eine Lego-Stadt hier aufbauen, damit Kinder und ihre Eltern erkennen, dass Jesus sogar Eckstein für ihr Leben ist. Und nächste Woche wird hier das neue Land seine Arbeit vorstellen, eine Drogentherapiearbeit, bei der gearbeitet wird, damit Menschen eben aus selbstzerstörerischen Süchten herauskommen und erkennen, dass die eigentliche Rettung Jesus Christus ist. Wie viele laufen hier auch durch die Stadt, ohne zu glauben? Wie viele meiner Nachbarn wollen nicht wahrhaben, dass Jesus mehr ist als ein Termin am Sonntag in meinem Terminkalender, insbesondere in dem Terminkalender eines Pastors, sondern dass das auch irgendetwas mit ihnen zu tun hat, dass das eine Bedeutung für ihr eigenes Leben hat und es gar nicht um diesen Termin hier geht. Gott will, dass alle Menschen errettet werden und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Und dann kommt schon gleich dieses Aber, wie viele Menschen auf dieser Erde laufen und es nicht wahrhaben möchten. Wir erleben doch diese Chaosmächte auf dieser Welt, die uns glauben machen, Gott wird sein Ziel nie erreichen. Oh, irgendwie schaltet er hier um. Da sind wir noch. Nun, Gott hat sich dazu entschlossen, um dieses Ziel zu erreichen, dass alle Menschen ihn kennenlernen, mit den Menschen dafür zu kooperieren, besonders mit denen, die ihn lieben und ihn auch als barmherzigen Gott kennengelernt haben. Und dabei spielt das mutige Gebet eine ganz herausragende Rolle. Und darum ist unser Thema heute das Gebet und unsere Kraft. Wenn man an dieses alle Menschen erretten denkt, dann denkt man zuerst daran, dass wir als Gemeinde dort Kraft rein investieren müssen. Menschliche Zeit, unsere Kraft, unser Geld investieren, damit sich diese Welt verändert. Aber hier geht es um etwas ganz anderes. Es geht nicht um das, was wir aus dieser Welt hinaus dort investieren, sondern da geht es darum, dass etwas vom Himmel auf die Erde kommt, dass diese geistliche Welt in unsere materielle Welt hineinkommt. Also es geht gar nicht darum, was wir hier mache Häusle bauen können und eben schaffen und in der Stadt dort erreichen und sowas alles, auch wenn es sicherlich gut war, was ihr da getan habt. Das will ich gar nicht kritisieren an dieser Stelle, sondern ich will darauf hinweisen, dass der Kern dieser geistliche Vorgang ist, der dabei passiert. Und ich weiß von euch, dass ihr das sicherlich sehr gut auch getan habt. Es ist das Gebet eine ganz wichtige Rolle an dieser Stelle. Karl Barth sagt dazu, die Hände zum Gebet zu falten, ist der erste Schritt eines Aufbäumens gegen das Chaos in dieser Welt. Also wenn wir über unsere Kraft hier sprechen wollen, auch über unsere Kraft als Gemeinde, vor dem Hintergrund dieser ganzen Unmöglichkeiten in dieser Welt, was alles nicht funktioniert, dann gibt es nur eine einzige Strategie, die wirklich wirksam ist. Und die ist das Gebet. Deshalb haben wir letzten Sonntag auch über eine Lebenshaltung gesprochen, nämlich, dass das Gebet nicht nur einmal Hände falten ist, sondern dass es ein Lebensstil ist, den man einfach lebt. Und heute geht es darum, dass das Gebet eine Kraftquelle ist für uns, unser Leben und für unsere Welt. Ich bin überzeugt, dass Gott auch heute noch wirkt, dass er gerade durch das Gebet eine immense Kraft in dieser Welt freisetzen will. Und deshalb heißt es in Römer 10, denn es ist kein Unterschied zwischen Jude und Grieche, denn er ist Herr über alle und er ist reich für alle, die ihn anrufen. Denn jeder, der den Namen des Herrn anrufen wird, wird errettet werden. Wer den Herrn anruft, das heißt zu ihm betet, der wird errettet werden. Ja, wer zu ihm betet, für die ist er der reiche Gott, ein guter Vater, der freizügig gibt. Aber was merken wir dann? Etliche Gebete fühlen sich irgendwie leer an, kraftlos. Manche davon sind inhaltsleer, die beruhigen uns so ein bisschen, aber letzten Endes bewegen sie wenig. Wir pflegen dann das Gebetsleben, auch dass das Leben mit Gott ein Gebet sein soll. Aber der Punkt ist, wir leben aus dieser Verbindung zu diesem Rettergott der Liebe, der uns in Jesus begegnet, im Heiligen Geist erfahren wird. Wir pflegen ein normales Gebetsleben mit Bitte, Fürbitte, Dank, Lob und Anbetung. Und das sind alles wunderbare Punkte. Aber heute möchte ich euch ermutigen, dass Gebet noch viel mehr ist. Im Beten fließt die Liebe Gottes aus seiner Welt in unsere Welt hinein. Im Gebet holen wir die Wirklichkeit des Himmels auf diese Erde. Und darum ist es das Gebet, das verändert. Ein Gebet im Glauben, manche kennen es unter dem Begriff ein vollmächtiges Gebet. Richard Foster hat dazu ein interessantes Buch geschrieben und er schreibt dazu: Normale Formen des Gebetes steigen vom Himmel, von der Erde zum Himmel auf. Wir bitten um Vergebung, wir danken oder wir suchen Heilung, aber das vollmächtige Gebet bewegt sich genau in die andere Richtung. Wir zapfen die Rücklagen des Himmels an, um uns eine bestimmte Sache auf der Erde darum zu kümmern. Nicht damit der Wille des Menschen im Himmel geschieht, sondern damit Gottes Wille hier auf Erden geschieht. Also wie im Vater unser. Dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Im Klartext, Gebet hat zwei Richtungen. Die eine Richtung ist eben von Gott zu uns und die andere von uns zu Gott hin. Die himmlische, die göttliche Wirklichkeit soll hineinkommen in mein Leben, in das Leben meiner Familie, in meinen Beruf hinein. Sie soll hineinkommen, diese göttliche Wirklichkeit, in diese Stadt und in unser Land, in unsere Schulen und auch die Hochschulen, die wir hier haben, in die Kinderhorte und in die Altenheime, in die Behörden und in die Unternehmen, in die Geschäfte, die da draußen sind, in unser Stadtfest und in die Lokale, in die Gefängnisse und in die ganzen Freizeiteinrichtungen. Wie im Himmel, so auf Erden. Vielleicht scheint es uns jetzt ein bisschen groß, so zu denken von Gott. Wie würde es in deiner Familie aussehen, wenn da der Himmel Einzug hielte? Wie würde es aussehen, wenn diese Prinzipien des Reich Gottes immer mehr Berücksichtigung finden würden in den ganzen beruflichen Feldern, in denen wir drinstecken, in den Behörden, in der Kunst, in den Finanzen? Dein Reich komme wie im Himmel, so auch auf Erden. Diese Probleme scheinen wie so ein ganz großer Berg vor uns zu stehen, der uns oft die Sicht für die Wirklichkeit Gottes versperren will. Und Jesus selber sagt deshalb in Bezug auf das vollmächtige Gebet, und Jesus antwortete und sprach zu ihnen: Habt Glauben an Gott, in Markus 11, Abvers 22. Wahrlich, ich sage euch, wer zu diesem Berg sagen wird, hebe dich empor und wirf dich ins Meer, und nicht zweifeln wird in seinem Herzen, sondern glauben, dass es geschieht, was er sagt, dem wird es auch geschehen. Darum sage ich euch, alles, um was ihr auch beten und bittet, glaubt, dass ihr es empfangen habt, und es wird euch werden. Hier wird das vollmächtige Gebet als das Gebet des Glaubens beschrieben. Seht nicht auf die Berge der Probleme, die da vor Augen stehen, sondern taucht ein in die Wirklichkeit Gottes, wie sie uns in der Bibel beschrieben wird. Dabei geht es nicht um unser Wollen und Danken, sondern um das Denken und Wollen von Gott, und um seine Liebe. Wir lesen, wir reden davon, wir träumen davon. Und so können wir auch diese Wirklichkeit Gottes in unserer Welt proklamieren. Und so kommt Gott dann seinem großen Ziel näher. Okay, das sind große Worte, die ich hier gerade gesagt habe. Können auch gefährlich sein. Manchmal denke ich, leider viele Christen leiden darunter, die Wirklichkeit Gottes in ihr Leben hinein proklamiert haben, ohne darauf zu achten, was ihr Anteil dafür ist. Wie zum Beispiel mit etwas Belastendem aufhören, dann, wenn es auch anstrengend ist, diese Belastung hinter sich zu lassen und es nicht zu tun. Oder wie wird es wirken, dieser Wunsch, den ich da Gott gegenüber habe, wenn der nicht nur heute gilt, sondern auch morgen noch Auswirkungen hat und die dann vielleicht nicht mehr so gut sind wie das, was ich mir da erträume. Oder die gemerkt haben, dass manches Wirken, was sie gerne in ihrem Leben erlebt hätten, auch Gottes Art widersprechen kann, zum Beispiel seiner Liebe zu wirklich allen Menschen, die sich auch in einer Freiheit für eben alle Menschen dann zeigt. Tatsächlich sind manche von Gott enttäuscht und haben sich abgewendet, weil ihr Proklamieren oder glaubensvolles Beten doch dann anders erhört wurde, als sie es erhofft haben. Auch wenn das gilt, möchte ich euch heute ermutigen dazu, vollmächtig eben zu beten. Denn es geht nicht nur darum, dass der Pastor hier oder unser Gebetsteam nach dem Gottesdienst für euch beten kann oder die Gruppe, die sich am Dienstag trifft und extra aufgeschrieben hat, welche Anliegen ihr habt und auch dafür immer wieder betet. An die könnt ihr euch gerne wenden, weil das Gebet mit mehreren manchmal hilfreich sein kann. Aber der Punkt ist, auch du kannst vollmächtig beten. Auch du kannst zu deinem Herrn treten und vor ihn treten und mit ihm reden und zu ihm beten. Es geht um unsere Abhängigkeit von Gott. Ich meine, Jesus steigt ein in diese steile Aussage in Markus 11, indem er am Anfang sagt, Jesus antwortet ihnen und spricht zu ihnen, habt Glauben an Gott. Habt Glauben an Gott. Das ist mehr als ein, ich halte etwas für wahr. Das bedeutet, habt die Erkenntnis, dass eben nicht alles aus eigener Arbeit und Mühe funktioniert. Wir brauchen Gottes Eingreifen, dass seine Wirklichkeit in unsere Welt kommt. Glaube bedeutet, dass ich mir klar mache, meine eigenen Möglichkeiten, Erkenntnisse, mein Wissen und Können, das reicht nicht. Ich brauche Hilfe. Und zwar auf dieser Erde brauche ich Hilfe von oben. Für viele Menschen ist so diese transzendente Wirklichkeit, dieses, was da im Himmel und was Gott hier auf dieser Erde machen kann, so etwas Ähnliches wie TikTok. Was einem nicht gefällt, wird einfach weggewischt und was länger als 30 Sekunden dauert, ist eh vom Übel und passt überhaupt nicht. Wo ist der geeignete Kanal, der genau das bespielt, was ich mir eigentlich wünsche? Aber das Problem ist, dass Gott Wirklichkeit ist. Dass er eben kein Wunschgott ist. Er ist der Gott, der lebendig ist, der sich auch in der Bibel offenbart, und zwar als Schöpfer, als der Jahwe, als der Gott Israels und eben auch als der Vater, Sohn und Heiliger Geist und dann auch als Gott der Liebe, der Wahrheit, der Barmherzigkeit und der Allmacht. Das ist der Gott, der im Namen Jesu ansprechbar ist. Man mag in allen Religionen Spuren der Wahrheit finden, aber nur Jesus Christus ist die vollkommene Wahrheit, zu der wir hinkommen können. Er ist derjenige, der Weg, die Wahrheit und das Leben eben ist. Und über diesen Jesus rufen wir zu Gott, strecken uns aus, denn er ist der Weg, der zu Gott führt. Er ist sozusagen das Passwort, das wir dann auch brauchen, um an den eigentlichen Bereich Gottes herangelassen zu werden. Und durch ihn gilt dann auch heute, dass diese Telefonnummer Gottes funktioniert. Viele kennen die. Wisst ihr die Telefonnummer Gottes? Genau, 5015. Da heißt es, rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten und du sollst mich preisen. Hey, das bedeutet, wir brauchen nicht alles aus dieser Welt herauszuquetschen. Insbesondere nicht das, was in der Welt drin ist oder was nicht aus dieser Welt ist. Genau das können wir da gar nicht rausquetschen. Und deshalb sollten wir nicht zu stolz sein, den Namen Jesu anzurufen. Das bedeutet Glaube. Und dann heißt es in Markus 11 am Ende, der Vers 24, von dem, was ich euch vorgelesen habe: Alles, was ihr auch empfangen, was ihr auch betet und bittet, glaubt, dass ihr es empfangen habt, so wird es euch werden. Wenn wir glauben, dann bauen wir ein Vertrauen zu Gott und seinen Möglichkeiten auf. Wenn ich heute Menschen frage, was glaubst du, dann würden viele zurückfragen, wenn ich Menschen frage, glaubst du, würden viele zurückfragen, na, was glaub ich denn? Worum geht's denn? Dabei ist Glaube doch ein Kernbegriff der Bibel. Aber es geht nicht um einen Glauben an Sachen, an Tatsachen gehängt, sondern es geht beim Glauben darum, dass eine Beziehung stattfindet, dass eine Beziehung da ist. Glaube fragt nicht nach dem, was glaube ich, sondern Glaube fragt, wem glaube ich? Wem vertraue ich in meinem Leben? Wenn ich verwurzelt bin in einer vertrauensvollen Beziehung zu Gott, ja, in einer Beziehung, die von Liebe gekennzeichnet ist, dann ist da automatisch auch Glaube. Dann brauchen wir gar nicht zu fragen, hey, glaube ich? Das misst du ganz einfach an deiner Beziehung, die du zu Gott hast. Und nicht an irgendeinem, wie viele Bibelverse du auswendig kennst. Und selbst wenn dir Psalm 50, 15 bisher ganz neu gewesen ist, dann hängt es trotzdem an deiner Beziehung einfach zu Gott, ob du glaubst oder nicht. Im Neuen Testament wird der griechische Begriff für Glaube, Pistis, sehr umfassend verwandt. Dem Wesen nach ist das eigentlich die tief gegründete Verankerung des Menschen in der Liebe Gottes. Und deshalb auch ein Überzeugtsein von den Möglichkeiten, die Gott hat. Wisst ihr, was das für uns bedeutet? Das bedeutet, wir als Glaubende sehen auf das Unsichtbare, das für uns zur Realität geworden ist. Der Glaubende ist in allen Lebenssituationen in der Liebe Gottes aufgefangen und gestaltet aus dieser Liebe heraus das Leben. Ich meine, letzten Endes, wenn du verheiratet bist, ist deine Frau oder dein Mann oder dein Partner eben auch erstmal ein Mensch, der dir ein Gegenüber ist. Aber das Besondere an der Beziehung macht ja aus, dass du weißt, dass hinter diesem Menschen, der da steht, eigentlich noch was ganz anderes steht, nämlich die Liebe, die er oder sie zu dir hat als Person. Also, du siehst erstmal einen Menschen wie vielen anderen, aber das, was das Besondere deiner Ehe ja ausmacht, der Beziehung, die du hast, ist die Liebe, die in diesem Menschen ist. Aber die kannst du nicht sehen, da steht nicht irgendwo ein Schriftzug drauf, hallo, ich liebe dich, der dann bei anderen Leuten in irgendwas anderes sich umwandelt und nur bei dir so aufleuchtet oder so ein Herzchen oder so. Ja, manchmal sieht man das so in Form von Funkelperlenaugen oder so etwas in die Richtung, aber eigentlich ist es ja eine unsichtbare Realität, die man dann aus Verhaltensweisen und so etwas, also indirekt sozusagen messen kann. Ja, meine Frau tut bestimmte Sachen mir gegenüber, weil ich einfach weiß, ich mag die gerne und ich tue sie auch ihr gegenüber, weil ich weiß, sie mag die gerne und daran spürt man, dass da auch tatsächlich Liebe vorhanden ist. Aber bei meiner Frau steht nirgendwo drauf hier, ich meine, manche lassen sich's eintätowieren, dann steht es tatsächlich drauf, aber bei meiner Frau nicht, ne? Ich bin verliebt in Dirk oder so, ne? Steht nicht drauf. Also, ich habe ihren Körper angeschaut, steht nicht drauf, kann ich bestätigen. Es ist dieses Unsichtbare, was dahinter steht in dieser ganzen Sache. Und das ist auch genau das, was Glauben auszeichnet. Da ist ein Gott, der uns eben liebt und der uns in der Bibel begegnet. Und das können wir sehen mit unserem geistlichen Auge dann. Hey, und wenn du dieser Glaube nicht da ist, dann ist Beten auch nur eine religiöse Übung, die du machst, oder eine Befriedigung der Seele, die du machst. Aber es ist eben nicht das verändernde Beten. Da bewegt sich kein Problemberg, wenn du diesen Glauben nicht hast. Wie viel Glauben braucht man? Kann man damit viel oder wenig Glauben haben? Ich meine, das ist ja ganz eindeutig der Fall. In der Bibel wird sehr klar davon gesprochen, Jesus beklagt sich oft über den Mikroglauben, den kleinen Glauben seiner Jünger. Aber ich erinnere an die Predigt vor rund einem Monat. Selbst das kleinste Fünkchen dieses Glaubens kann schon etwas bewirken. Jesus sagt, wenn ihr Glauben hättet wie ein Senfkorn, so würdet ihr zu diesem Maulbeerbaum sagen, entwurzle dich und verpflanze dich ins Meer und er würde euch gehorchen. Lukas 17, Vers 6 steht das. Frag dich nicht, ob dein Glauben ausreicht oder groß genug ist. Setz das ein, was du an Glauben hast, auch wenn es verschwindend klein ist wie ein Senfkorn. Aber es wird die ganze Kraft Gottes darin. Vielleicht denkt dann der ein oder andere, na, ich dürfte nicht zu viel von Gott erwarten, na, man möchte ja auch nicht enttäuscht werden. Also lieber so die Glaubenslatte nicht zu hoch hängen. Man will doch im Glaubensgebet auch Gott nichts vorschreiben oder seine Souveränität angreifen. Das sind alles ganz fromme Sorgen, die es da gibt. Richard Foster sagt in seinem Buch, Gottes Herz steht allen offen. Ich mache mir Sorgen darüber, dass Menschen die Souveränität Gottes verlassen würden und Dinge in einer Kraft versuchen würden. Ich sorgte mich um Stolz und um die Anmaßung bei diesem vollmächtigen Gerede. Und vor allem hatte ich Angst, dass ich von der Kante fallen könnte. Aber schnell erkannte ich, dass die Gefahr der Oberflächlichkeit ebenso eindeutig war. In meiner Sorge, nicht zur Kante zu fallen, wurde mir klar, dass ich von einer sehr niedrigen Kante fallen könnte. Liebe Freunde, bringen wir mutig den Glauben ein, der uns von Gott gegeben ist, nicht mehr oder auch nicht weniger. Und jetzt der dritte Punkt. Lasst uns hören, Gottes Wirklichkeit wahrnehmen. Habt Glauben an Gott. Das ist mehr als Wahrheiten, sondern ist Beziehung. Und Beziehung bedeutet eben nicht nur reden, sondern auch hören. Dazu möchte ich euch Römer 10, Vers 17 vorstellen. Da heißt es, also ist der Glaube aus der Verkündigung, die Verkündigung aber durch das Wort Christi. Hier in der Übersetzung, die ich genommen habe, steht Verkündigung. Andere ältere Übersetzungen sagen dort Predigt. Glaube aus der Predigt. Hört sich für einen Prediger immer gut an, wenn es heißt, der Glaube kommt aus der Predigt. Aber leider steht im griechischen Urtext dort akoue. Das bedeutet das Gehörte. Konkret eben das Gehörte des offenbarten Wortes Christi. Und da geht es dann weniger um ein akustisches Hören. Da geht es mehr um eine innere Wahrnehmung. Konkret, du kannst hier in der Predigt sitzen und Gottes Reden nicht hören. Du kannst in der Bibel lesen und die Bibel wird nicht zu dir sprechen. Aber wenn du in einer inneren Begegnung zu Gottes Wirklichkeit bist, wenn du ausgerichtet bist auf Gottes Wahrheit, dann wirst du Gott auch hören. Wenn du deine geistlichen Ohren spitzt, dann wirst du es erleben. In seinem Licht sehen wir das Licht. Wir nehmen unsere Welt und unser Leben wahr. Ich weiß nicht, ob du das auch machst. Also ich bin manchmal zu faul, einen Lichtschalter anzumachen. Wenn es Räume sind, die ich eigentlich kenne, dann sage ich mir auch hier unten, wenn ich aus dem Büro abends rausgehe, dann sage ich mir, lege ich Licht aus, gehe ich einfach so durchs Dunkle hindurch. Funktioniert häufig ganz gut. Manchmal stößt man irgendwo gegen, weil man merkt, oh, ich habe mich doch verschätzt. Weil man hat so ein inneres Bild vor Augen, wie alles aussieht. Aber wenn man das Licht angeschaltet hätte, wüsste man, dass irgendjemand da einen Stuhl hingeräumt hat oder dass man sich doch einen Winkel falsch gedreht hat und die Tür dann doch ein paar Zentimeter weiter an einer anderen Stelle ist, wo man sie gerade gesucht hat oder so etwas. Wisst ihr, wenn ihr mit dem Heiligen Geist erfüllt seid, dann merkt ihr, dass ihr plötzlich eine ganz andere Wahrnehmungsmöglichkeit kriegt. Man kann sich in dieser Welt, so auch im Glauben, ganz dunkel umher bewegen und sieht auch erstmal alles ganz gut aus. Man kann auch so ein bisschen tasten und fühlen. Aber wenn das Licht angeschaltet wird, dann wirst du sehen, was Gottes Herrlichkeit, Gottes Welt eigentlich in dieser Welt ist und worum es geht. Und wo es dann auch wichtig ist, Arbeit zum Beispiel hineinzustecken. Dass ich nicht hier vorne überall fühlen muss, ob jemand irgendwo einen Stuhl hingestellt hat, sondern mal besser darauf geachtet hätte, dass hier eine Stufe kommt und ich nicht runterfalle. Also eigentlich am Boden lang gekrochen wäre und dort gefühlt hätte. Ich meine, wie gut das Licht hier an ist, da falle ich nicht einfach von der Bühne hier runter. Aber darum geht es genau, dass wir durch Gottes Licht, wenn wir auf ihn hören und uns auf ihn ausrichten, die Dinge ganz anders sehen können. Wir können diese Wirklichkeit Gottes in unserem Leben schauen und dabei dann eben auch Jesu Stimme hören. Wie es in Johannes 10 heißt, dass wir seine Schafe sind, die seine Stimme hören, diese innere Stimme. Übrigens, da steckt drin, dass die Gemeinschaft der Hörenden auch ganz wichtig ist. Christen sind keine Einzelgäner. Christsein ist immer ein Plural, kein Singular, das sind immer mehrere. Darum brauchen wir die Gemeinde, dass wir gemeinsam sehen und hören können. Die Wahrnehmung der Gottesmöglichkeiten und der Gotteswelt, sein Reich und da dann hineinwachsen können. Was hörst du, wenn du betest? Was siehst du, wenn du betest? Siehst du das Wenn und Aber und vielleicht doch nicht oder zu schwierig? Oder siehst du die Verheißungen Gottes für dich, für diese Welt? Siehst du das lebendige Wort Jesu Christi? Bleiben wir in unseren Gebeten nicht gefangen, in den Höhlen unserer Traurigkeit, unserer Ohnmacht, unserer Ausweglosigkeit, sondern lasst uns wie freie Kinder verhalten, die der Sonne entgegensehen. Schau nicht auf die Probleme, sondern schau auf die Sonne, auf Christus. Schau nicht auf die Krankheit, sondern schau auf den, der all unsere Krankheiten und Schmerzen trägt. Schau nicht auf die Armut, sondern schau auf den, der die Hände füllen kann. Schau nicht auf die Einsamkeit, sondern auf den, der dich befähigt, Gemeinschaft zu stiften. Schau nicht auf den Unfrieden, sondern schau auf den Friedensfürst, auf Jesus. Um diese Grundlage geht es, wenn wir Glauben beten, wenn wir glaubend beten lernen wollen. Lasst uns diesen Blick trainieren, damit wir vollmächtig beten, erleben, wie Gottes Reich hier auf der Erde wächst. Und zwar nicht nur als Zuschauer erleben, sondern als Mitwirkende durch unser vollmächtiges Gebet. Amen.